Endlich voran. Der Podcast über Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst.
Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Amtlich Voran-Folge. Ich freue mich. Heute habe ich jemanden am Start, der in einem Unternehmen, einer Organisation arbeitet, die per se für sich schon total interessant ist. Die Aufgabe dann ohnehin. Und ich bin ganz gespannt, wie Recruiting und Personalmarketing dort eigentlich läuft. Zu Gast ist heute Sven Hörth. Er ist Abteilungsleiter Recruiting und Personalmarketing bei der Fraunhofer Gesellschaft. Und Sven, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo Gero, grüß dich.
Super, wir fangen einfach mal mit dir selber an. Wie war dein Weg eigentlich zur Fraunhofer Gesellschaft? Wie ist das gekommen?
Ja, ich bin ja nun schon sehr, sehr lange im Personalwesen unterwegs, habe mich dann irgendwann spezialisiert, also erst von der Personalreferententätigkeit, mal in der Pflege angefangen, dort aber auch schon sehr viel rekrutiert. Dann bin ich in die Personaldienstleistung gegangen, habe dort auch erst rekrutiert, war dort auch Niederlassungsleiter für den kaufmännischen Bereich. Und dann habe ich irgendwann die Seiten gewechselt und bin dann ja zu Ströer gegangen, war dann 4 Jahre bei Ströer in der gleichen Position wie jetzt, also auch das Recruiting und das Personalmarketing geleitet. Ja, und dann ist ein Mitarbeiter von mir aus München, der Severin, der ist gewechselt dann zu Fraunhofer und hat da irgendwas mit strategischem Recruiting gemacht. War ich sehr traurig, war einer meiner Besten. Und dann rief er mich an zu meinem Geburtstag vor 4 Jahren und sagte, dass ihm sein Chef abhanden gekommen sei und fragte mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nochmal sein Chef zu werden. Und das ist natürlich der beste Pitch, den man sich vorstellen kann. Ja, und tatsächlich, dann hat er mein CV weitergeleitet. Ich habe dann mit der Personalvorständin gesprochen und mit weiteren Personen. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass das eine coole Idee sein könnte. Und dann sind wir mal eben die 600 Kilometer von Köln nach München runtergezogen. Und jetzt bin ich schon seit 4 Jahren hier bei Fraunhofer.
Ey, was für eine coole Story. Du bist mit Familie runtergezogen, oder?
Ich bin mit Familie runtergezogen, ganz genau. Meine Frau, mein Sohn und der Hund, alle mit runtergezogen.
Hattet ihr sowieso Bock auf den Süden oder kam das jetzt ausschließlich durch den Job? Also finde ich cool, die Story.
Ja, also meine Frau kommt ursprünglich aus Bamberg, dementsprechend sind meine Schwiegereltern auch dort und wir waren sowieso sehr oft dort, haben eine sehr enge Verbindung zu denen. Ich habe ja auch den Nachnamen angenommen, ne? Also Hörth ist nicht mein ursprünglicher Nachname, amerikanische Familie. Und dann war München natürlich mal deutlich näher dran an Bamberg zumindest als Köln. Und deswegen war das nochmal so ein Zugewinn, aber der Umzug eigentlich wegen Fraunhofer,
ja. Ja, was für eine coole Fügung ja eigentlich, ne? Und ja, danke an Severin sozusagen.
Absolut, absolut, ja.
Arbeitet ihr heute auch noch zusammen?
Wir arbeiten heute noch zusammen. Der ist nach wie vor bei mir im Team, aber gerade in Elternzeit, genau.
Ja, das ist so gut. Du, dann lass uns doch erstmal ein bisschen über Fraunhofer sprechen, weil Amtlich voran ist ja eine Serie, wo sich alles um den öffentlichen Dienst dreht, im weitesten Sinne. Und manchmal staune ich selbst, wer so alles zum öffentlichen Dienst gehört. Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Fraunhofer Gesellschaft als Organisation, als Unternehmen sagen.
Sehr gerne. Also die Fraunhofer Gesellschaft ist einer der größten Forschungsgesellschaften für angewandte Forschung. Das unterscheidet uns so ein bisschen von vielleicht Helmholtz oder auch Max Planck. Die sind ja in der Grundlagenforschung tätig. Ne? Man sagt immer, die produzieren Nobelpreisträger und wir produzieren tatsächlich Produkte, die in die Anwendung gehen. Also das mal so als Unterschiedskriterium. Wir haben insgesamt 74 Institute in ganz Deutschland, über 30.000 Mitarbeitende. Ja, von dem her großer Player. Und wir sind tatsächlich kein öffentlicher Arbeitgeber, aber angelehnt an den öffentlichen Dienst, weil wir teilweise grundfinanziert sind durch den Bund und dementsprechend auch den TVÖD anwenden. Deswegen treffen uns viele Dinge, die im öffentlichen Dienst eben auch da sind. Aber vom Prinzip her sind wir kein öffentlicher Arbeitgeber.
Das ist spannend. Also für uns war immer so ein bisschen das Kriterium, wenn Steuergelder mit zur Finanzierung mitverwandt werden.
Dann sind wir dabei. Genau, ein Drittel steuerfinanziert sind wir. Genau. Ja.
Was sagst du?
Also ja, also wir haben das Drittelprinzip, also wir haben die Grundfinanzierung, ein Drittel, dann kommt ein Drittel aus öffentlichen Erträgen, die wir aber einwerben müssen, und ein Drittel dann tatsächlich aus Wirtschaftserträgen.
Ist eine interessante Konstellation. Hat das unmittelbar Auswirkungen auf deine Arbeit in irgendeiner Form?
Oh, gute Frage. Also ja, überall natürlich, ne? Weil wir insbesondere Forschende suchen. Das macht natürlich die Arbeit nochmal sehr, sehr anders und interessanter auch vielleicht als in anderen Aufgabengebieten. Und grundsätzlich uns begegnet immer wieder das Besserstellungsverbot, was ja im TVÖD einfach herrscht. Das kannte ich vorher nicht. Und damit rennst du manchmal gegen Mauern und fragst dich, warum steht hier eigentlich eine Mauer? Also warum darf ich jetzt zum Beispiel keine Prämie zahlen, wenn wir Mitarbeitende gewinnen wollen? Sondern nur für ausgewählte Schlüsselpositionen, solche Dinge. Also da trifft es uns schon auch durchaus, ja.
Vielleicht kannst du ja einmal erklären, was das überhaupt ist, weil hier hören wahrscheinlich auch viele zu, die sich damit gar nicht auskennen.
Fair enough. Und wie gesagt, ich kannte es vorher auch nicht. Besserstellungsverbot bedeutet einfach, dass wir uns nicht besser stellen dürfen als andere Arbeitgeber, die den TVÖD anwenden.
Okay, aber nicht als andere Arbeitgeber, die ihn nicht anwenden. Also von daher
ganz genau,
ist da ganz genau. Ein wenig die Freiheit beschnitten. Ist das bei euch auch bei Vergabeprozessen so? Was weiß ich, wenn ihr eine neue HR-Software sucht?
Ja, genau. Also wir hängen ganz normal an den Vergaberichtlinien auch des öffentlichen Dienstes, dementsprechend Ausschreibungspflicht.
Lass uns mal drüber sprechen. Werden wir nachher im Podcast noch so ein bisschen versuchen, mal rauszuarbeiten, wo Vor- und Nachteile da eigentlich liegen. Ich glaube, dass wir immer sozusagen beide Seiten gibt. Aber lass uns erstmal über deine Rolle selbst sprechen. Abteilungsleiter Recruiting und Personalmarketing für die Fraunhofer Gesellschaft mit all den Instituten, nehme ich mal an, die du gerade aufgeführt hast, mit all den 30.000 Mitarbeitenden. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Und wie zentral oder dezentral funktioniert das bei euch eigentlich dann?
Sehr dezentral tatsächlich. Also im Recruiting ist es ein rein strategischer Ansatz. Wir sind auch nur zu dritt im strategischen Recruiting für 74 Institute. Das heißt, hier sind wir halt dabei zu standardisieren und zu enablen. Also bisher war es so, bevor wir kamen, 74 Institute, 74 unterschiedliche Prozesse. Und auch 74 mal sehr unterschiedliche Priorität des Themas. Also wir haben alles von, ein Institut hat 10 VollzeitrecruiterInnen, eine Riesenmaschine, die da läuft, zu, ohne es despektierlich zu meinen, die Personalsachbearbeitung macht das nebenbei noch mit. So, und das jetzt versuchen, ein wenig zu vereinheitlichen, Wissen in die Gesellschaft zu bringen von außen und eben diese Standardisierung auch so ein wenig hinzubekommen, was sich schwer gestaltet, das ist die Aufgabe im Recruiting tatsächlich, dementsprechend sehr dezentral, während wiederum Personalmarketing, wir sind verantwortlich für die Employer Brands, siehst du ja auch bei mir im Hintergrund, Veränderung startet mit uns, da ist es wiederum sehr zentral, zwar keine Governance-Rolle, also wir können auch die Employer Brand nicht vorgeben, sondern wir werben darum, dass die Institute mitmachen, auch eine sehr spannende Rolle, aber trotzdem eben hier deutlich zentraler als im Recruiting.
Das ist mega spannend. Vor allen Dingen ist mega spannend, dass bei dir sowohl dieser zentrale als auch der dezentrale Ansatz gleichzeitig stattfinden. Ja. Stelle ich mir gar nicht immer so einfach vor, die Hüte zum richtigen Zeitpunkt zu wechseln, denn ich bin mir sicher, so wie du es gerade geschildert hast, dass in einzelnen Instituten wieder Leute sitzen, die auch für beides einen Hut aufhaben und in anderen Instituten wird das wieder getrennt sein, so wie du es gerade geschildert hast.
Ganz genau.
Also die Welt ist offensichtlich in der Fraunhofer Gesellschaft an der Stelle doch recht bunt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann da hingeht, dass das Teil des Reizes ist, auch das sozusagen mitzumachen, ne?
Total, ja. Also immer grüne Wiese wäre jetzt wirklich zu viel. Es gab natürlich schon sehr, sehr viel, gerade im Personalmarketingbereich. Es gab eine Employer Brand. Wir haben dann, als ich kam, eine neue Employer Brand entwickelt, weil die alte eben schon 12 Jahre im Jahr im Markt war. Aber im Recruiting eben gab es noch keinen gemeinsamen Ansatz. Und das ist natürlich mega spannend für so ein Riesenunternehmen mit der Bekanntheit, dann trotzdem nochmal Dinge neu erarbeiten zu dürfen. Wo hast du das? Ne? Und deswegen habe ich auch sofort Ja gesagt, weil diese Rolle natürlich einfach mega spannend ist. Und was für mich noch so ein bisschen hinzukommt, klingt pathetisch, aber ich meine es tatsächlich so. Purpose ist halt hier auch völlig gegeben, weil du machst halt nicht einen reichen Menschen noch reicher. Ne? Also du machst nicht nur Shareholder Value, sondern die Lösungen, die wir erarbeiten, wenn wir jetzt mal schauen auf Klima, aber auch auf Verteidigung, wo wir auch sehr stark unterwegs sind. Damit machen wir das Leben sicherer oder besser von Menschen. Und wir verdienen auch kein Geld damit, sondern wir sind ein EV. Ja, und das macht es mir natürlich, also A, in meiner Rolle deutlich leichter, weil dann so eine EVP zu geben, ist natürlich in dem Fall deutlich leichter als wir bauen Autos als Beispiel, aber auch für mich persönlich deutlich befriedigender.
Ja, das eint viele GesprächspartnerInnen, die ich bisher in dieser Serie amtlich voran so hatte. Also das Purpose-Thema, das ist überall ganz klar vorhanden. Auch wenn man sozusagen von ganz außen drauf schaut, wird einem sofort klar, ja, also über Sinn müssen die sich da schon mal eigentlich gar keine Gedanken machen. Der ist naturgemäß im öffentlichen Dienst gegeben und so auch bei euch. Schöne Sache. Wie sieht es denn eigentlich mit dem zweiten großen Argument aus, was viele BewerberInnen dann direkt im Kopf haben, nämlich Sicherheit? Gerade in diesen Zeiten ja kein kleines Argument, vielleicht sogar das mit Abstand größte Argument, was man gerade anführen kann, im Sommer 2026. Ja. Das war sicherlich 23 auch mal ganz anders. Wie sieht es da bei euch aus?
Gemischt, um ehrlich zu antworten. Also in der Forschung ist es ja so, dass wir mit befristeten Verträgen im Normalfall arbeiten. Wir haben auch hier einen ganz klaren Ausbildungsauftrag. Also Transfer durch Köpfe ist eines unserer Missionsziele tatsächlich. Das heißt, wir bilden Menschen aus, normalerweise durch eine klassische Promotion, 7, 8 Jahre. Und danach gehen sie dann aber auch weiter in die freie Wirtschaft oder sie gründen aus oder bleiben eben auch bei uns. Auch das gibt's natürlich. Und dementsprechend Befristungsquote relativ hoch. Und dieses Sicherheitsthema, ja, innerhalb deiner Befristung hast du vollkommene Sicherheit. Aber darüber hinaus können und wollen wir gar nichts versprechen, weil es eben gerade, wie gesagt, auch in der Wissenschaft unser Auftrag ist, auszubilden.
Aber das ist an der Stelle ja, sage ich mal, systemimmanent. Also sozusagen von Anfang an Teil dieses Systems und es ist nicht, jetzt geht gerade eine Entlassungswelle durch und auf einmal ist der vermeintlich sicher geglaubte Job weg, sondern du startest und weißt jetzt für die nächsten 2, 3, 4 Jahre oder so, bin ich erstmal sicher und dann geht es irgendwie sowieso weiter. Auch das, was Spannendes, was du gerade erwähnt hast, die Leute bleiben vielleicht, gehen raus, wechseln in die Wirtschaft oder gründen aus. Und dieses Ausgründen kann ich mir bei euch ja relativ prominent vorstellen. Wer mit so einem Forschergehen unterwegs ist, der ist wahrscheinlich vom Gründen dann auch nicht immer so ganz weit weg, ne?
Ja, total, total. Also das ist natürlich etwas, was die Leute auch sehr reizt und was natürlich auch cool ist. Ne? Unsere Forschungsministerin hat vorletztes Jahr gesagt, es ist nicht verboten, mit guten Ideen Geld zu verdienen. Ne, weil das ja in Deutschland oft zu kurz kommt, diese Anwendung. Wir sind ganz, ganz toll in der Grundlagenforschung und dann geht es aber nicht in die Anwendung weiter. Und das ist etwas, was uns sehr treibt. Und wenn wir dann junge Menschen haben, wenn wir dann Menschen haben, die tolle Dinge erfunden haben, die tolle Dinge vorangetrieben haben und damit ausgründen und damit dann vielleicht auch Geld verdienen und die Dinge weitertreiben in die Wirtschaft, dann ist das für uns total befriedigend natürlich. Und auch etwas, was wir dann wiederum in der Employer Brand verankern können. Und uns auch da wieder deutlich weiterhilft, ne? Weil dieses Befristungsthema, das kommt natürlich auf und die Menschen wollen Sicherheit und die Menschen wollen ihr Häuslein finanzieren, vollkommen klar. Aber mit solchen Beispielen kann man ja aufzeigen, ja, es ist vielleicht ein befristeter Vertrag, aber guck mal, das sind deine Perspektiven, so kann es weitergehen bei dir.
Erläutert doch mal ein bisschen, Veränderung startet mit uns. Das ist euer Claim im Employer Branding. Warum der, was verbindet sich damit?
Ja, also wir haben natürlich lange überlegt, wofür stehen wir als Fraunhofer Gesellschaft? Wie werden wir wahrgenommen? Wie möchten wir wahrgenommen werden? Und wie nehmen wir uns auch intern wahr? Und wir haben dort sehr viele Stakeholder befragt. Also es war wirklich ein 3-jähriger Prozess, bis am Ende dieser Claim stand. Wir haben intern sehr viele Gruppen befragt. Wir haben den Instituten gesagt, schickt uns bitte Leute, die ihr gerne noch viel mehr hättet. Ja, die Leute haben wir dann gefragt, was begeistert euch an Fraunhofer? Wofür steht für euch Fraunhofer? Wofür steht Fraunhofer vielleicht auch nicht? Und dieses Thema Veränderung, das kam halt immer wieder auf. Ne? Und dass es hier auch mit bei uns startet, weil wir eben Dinge initiieren, die dann weitergehen in die Wirtschaft, aber wie gesagt auch im Verteidigungsbereich, in allen Bereichen des Lebens, ob es Medizin ist, Solar, Auto, ne, alles, was man sich vorstellen kann, überall steckt irgendwo so ein Stück Fraunhofer drin. Und der Anfang der Veränderung war halt eben bei uns in Zusammenarbeit mit den Kunden. Und deswegen war für uns ganz klar, dass Veränderung muss rein. Und dieses startet mit uns. Das ist eben unser Selbstanspruch, dass solche Dinge bei uns starten, dass wir sie initiieren, dass wir auf Industriepartner zugehen oder auch eben auf öffentliche Anstalten und hier sagen, das ist unsere Idee und lass uns das gemeinsam starten. Und da können sich auch alle hinter vereinen tatsächlich.
Kann ich mir vorstellen. Das passt ja auch ganz gut. Ihr habt viele ForscherInnen bei der Fraunhofer Gesellschaft, ne? Die wollen natürlich verändern, sonst sollten wir sonst forschen. Sozusagen zu sagen, hier ist ein guter Startpunkt. Auch mit der Marke Fraunhofer, die ja sehr positiv besetzt ist, würde ich sagen.
Ist sie.
In Schnittskreisen ist das sicherlich auch für die angehenden oder bereits existierenden ForscherInnen wirklich ein guter Startpunkt. Lass uns die Perspektive mal ein bisschen weg vom Employer Branding richten. Das macht ihr zentral. Das ist in vielen Organisationen so. Was ich jetzt sehr spannend finde, ist mal den Blick Richtung Recruiting zu lenken und da strategisches Recruiting. Du bist angekommen. Was war der Auftrag?
Der war gar nicht so einfach, der Auftrag. Der Auftrag war natürlich zu standardisieren, sofern es möglich ist, ohne Vorgaben zu machen. Und das ist natürlich ein Auftrag.
Das ist der Argument gewinnt.
Tatsächlich, genau das ist es. Ne? Also wie sah es in der Praxis dann am Ende aus? Ich war mittlerweile bei knapp 50 Instituten vor Ort. Wir haben eine Roadshow gemacht und wir haben uns auch ansonsten auf jede Bühne, die wir bekommen haben, haben wir uns gestellt, haben für die Employer Brand A geworben, aber eben auch für das Recruiting und haben gesagt, Leute, lasst uns das zusammen machen. Wir haben am Anfang dann 10, 12 RecruiterInnen aus den Instituten zusammengeholt und haben mit denen erstmal so einen Sollprozess erarbeitet. Auch den gab es in der Form einfach noch nicht, sondern jedes Institut hatte das einzeln. Dann haben wir uns erstmal über Zeiten Gedanken gemacht. Was wäre denn eine gute Durchlaufzeit jetzt im Mittel? Ne, wenn wir momentan so von 30 Tagen Durchlaufzeit sprechen, wo wollen wir denn hin? Was ist unser Ziel? Dann haben wir immer gesagt, okay, wir wollen 15 Arbeitstage dann so als Ziel für einen Normalprozess. Ne, wenn niemand mit Schwerbehinderung sich beworben hat, keine internen Bewerbungen, all sowas. Und das war tatsächlich der Anfang, sich mal hinzusetzen, einen Sollprozess aufzuzeichnen und dann zu überlegen, was brauchen die Institute, um diesen Sollprozess bei sich implementieren zu können. Da gibt es ja viele Dimensionen. Also erstmal musst du ja das Können haben, ja, also die Skills haben, weil wir hatten auch dort völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen. Also wir hatten Institute, wo Recruiter mit Erfahrung rekrutiert worden sind, eingestellt worden sind, mit einem Change-Auftrag. Andere Institute haben hier halt dann jemanden aus dem operativen Personalwesen dorthin befördert, in Anführungsstrichen. Und mit all diesen Menschen mussten wir dann schauen, dass wir kleinste gemeinsame Nenner finden, dort ausbilden erstmal. Aber auch diesen Change-Auftrag, der war vielleicht noch etwas herausfordernder manchmal, mitzubringen, zu sagen, hey, wir sind jetzt das Recruiting. Und liebe Wissenschaft, wir sind mit euch auf Augenhöhe und wir werden euch professionell beraten, damit ihr die beste Personalauswahl trefft. Das jemandem zu erklären, der das vielleicht schon seit 20 Jahren macht, mit einem Professor, Doktor, der natürlich auch einen gewissen Anspruch an sich selber hat, zu sagen, so, du brauchst jetzt jemanden, der dich hier unterstützt, der sagt dir erstmal, warum? Das habe ich doch immer selber gemacht. Ja, absolut. Der Markt hat sich, zumindest damals, ne, jetzt hat er sich nochmal verändert, aber im Jahre des Herrn 2022 war der Markt eben ein deutlich anderer als noch in den
2000ern. Ein ganz klarer Kandidatinnenmarkt.
Ganz genau. Kandidatin zentriert, ne, die ganze Journey war auf einmal deutlich wichtiger. Der Name Fraunhofer alleine reichte nicht mehr, um die Besten zu gewinnen. Und das waren eben diese Change-Aufgaben. Und da bin ich dann auch oft so als Prellbock mitgekommen tatsächlich in die Institute, um diese Gespräche zu führen und teilweise natürlich auch Diskussionen zu führen, um das Ganze dort zu etablieren. Also das war schon und ist nach wie vor eine große Aufgabe, aber natürlich auch super spannend.
Das ist eigentlich eine riesen Transformationsaufgabe. Ne? Ich kenne das aus anderen Kontexten ganz oft im Krankenhausbereich, dass halt Ärzte teilweise auch medizinische Koryphäen, die aber nicht unbedingt dann auch Recruiting-Koryphäen sind, aber von ihrem Selbstbild vielleicht etwas anders unterwegs sind. Und das ist ja auch verständlich. Ne?
Natürlich.
Aber wie hinter sich zu vereinigen und dann zu überlegen, vielleicht auch zu vermitteln, der Markt verändert sich sehr stark.
Ja.
Jetzt haben wir gerade eher wieder ArbeitgeberInnenmärkte, wobei ich aber nicht sagen würde, das sind die alten Regeln wie vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren. Jetzt haben wir zu viele Bewerbungen im Moment. Wir wissen aber, unterschwellig läuft die Demografie weiter. Bei mehr wirtschaftlicher Stabilität werden wir sehr schnell wieder in der Situation von 2022 oder schlimmer noch landen, weil es natürlich für Unternehmen wie Fraunhofer auch darum geht, die richtigen ExpertInnen an Bord zu holen. Also ich nehme an, dass ihr recht stark aussieben werdet im Recruiting und da ist ja eher die Kunst, aus der Riesenanzahl von Bewerbungen die richtigen rauszufinden und mit den anderen möglichst keine zu hohen Arbeitskosten zu produzieren. So sage ich es jetzt mal. Ne?
Ja, ganz genau. Ja. Und das alles unter Beibehaltung einer positiven Candidate Journey. die sich dann bestenfalls bei Kununu auch noch widerspiegelt. Und das sind Herausforderungen, weil wenn wir jetzt momentan, wir haben 89 Bewerbungen im Durchschnitt auf jede Stelle. Das heißt, wir haben auch Ausreißer, wo wir um die 200 Bewerbungen haben auf eine Stelle. Und da eine gute Personalauswahl dann zu gewährleisten, das kann eine Fachabteilung gar nicht alleine leisten. Wie sollen die das tun? Die haben ja noch ein bisschen was anderes zu tun den ganzen Tag. Und deswegen ist eben so ein professionelles Recruiting für uns auch in der Situation, in der wir gerade sind, super, super wichtig. Weil jetzt haben wir vielleicht auch die Chance, Köpfe zu gewinnen, die wir im Normalfall nicht hätten gewinnen können, aufgrund von Gehaltsmodell, was auch immer, Befristungen, die jetzt eben bereit sind zu sagen, okay, ich gehe den Schritt zu Fraunhofer und ich will in die angewandte Forschung. Also das stellt uns gerade vor eine andere Herausforderung. Aber es heißt nicht, dass die Herausforderung und kleiner ist.
Ja, genau. Was für mich so ein bisschen die Frage ist, ich mache auf Saatkorn ja inzwischen auch sehr viel zum Thema HR-Technologie. Ich kann mir vorstellen, als du gestartet bist, dass auch die Technologielandschaft wahrscheinlich total fragmentiert war. Also wenn man überhaupt von Technologie sprechen kann. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Wie war die Situation in dem Kontext damals?
Ja, tatsächlich haben wir das größte ATS in Deutschland gerade eingeführt gehabt, als ich kam. SAP ist ja kein Geheimnis am Ende des Tages. Also wir nutzen SF. Dementsprechend, dort haben wir schon eine Standardisierung. Ob das jetzt die beste Standardisierung ist, kann man vortrefflich drüber streiten, sicherlich. Aber zumindest das war dort. Und auch die Prozesse, die wir dann entworfen haben, konnten wir dort mit implementieren, mit reingeben. Also das haben wir zumindest mal sichergestellt. Wir mussten nicht mit Excel-Listen arbeiten. Auch das habe ich bei vergangenen Arbeitgebern schon mitgemacht, diese Transformation, die war hier gerade schon geschehen. Wo wir jetzt natürlich dran sind, ist das ganze Thema AI. Egal auf welcher Konferenz du momentan bist, AI ist das Thema, das weißt du ja noch viel besser als ich. Und da ist es natürlich so, mit all den Regelungen, die wir auch intern haben, ist so eine Einführung zumindest herausfordernd. Das ist nicht trivial und wir machen uns auch sehr viele Gedanken natürlich um das Thema Datenschutz und wie können wir gewährleisten, dass das Daten nicht verloren gehen, dass sie nicht auf amerikanischen Servern sind und so weiter und so fort. Fraunhofer hat einen eigenen AI-Agenten entwickelt. Also wir haben FA Genie als AI-Agenten und schauen jetzt eben, wie wir das auch gut in unsere Bewerbungsprozesse mit implementieren können, weil auch das ganze Thema Ranking ist höchst sensibel. Auch da erzähle ich dir nichts Neues, aber gerade das Thema Biases, also wenn Biases schon in einer Kultur herrschen, werden diese von der AI halt eben einfach übernommen und das wollen wir natürlich alles vermeiden, weil dieses Thema Unconscious Bias, das treibt uns auch sehr. Wir müssen ja auch Frauenquoten erfüllen und wollen das auch und auch beim Thema Inklusion wollen wir noch stärker werden und hier müssen wir halt eben schauen, dass die AI uns hierbei hilft und nicht das Gegenteil davon tut. Also das ist gerade so unser ganz großes Thema, wie wir das gut hinbekommen.
Wäre natürlich ein super GAU, wenn in der Presse stünde, Recruiting bei einem der bekanntesten Forschungsinstitute Deutschlands leider bei ist. So nach dem Motto, können auch Forscher sich nicht mal damit auch auseinandersetzen. Das heißt, was ich damit so ein bisschen augenzwinkernd, aber mit ernstem Hintergrund sagen will, als die Gesellschaft, die ihr seid, habt ihr sicherlich auch einen gewissen Anspruch, sozusagen State of the Art mäßig unterwegs zu sein. Ja. Und gleichzeitig sicher unterwegs zu sein und natürlich sowieso erstmal auch die rechtlichen Anforderungen erfüllen zu müssen. Und das ist ja auch nicht ganz so einfach. EU AI Act ist zwar grob bekannt, gerade vorletzte Woche gab es ja nochmal ein paar Informationen dazu. Gleichzeitig, was das jetzt wirklich bedeutet und wann das wirklich rechtsgültig in Kraft tritt. Im Moment glauben wir, das wird irgendwann nächstes Jahr geschehen, aber es wurde auch schon jetzt ein paar Mal verschoben und wir haben dahinterliegend noch die große Diskussion Europa versus USA und China, wie wettbewerbsfähig wollen wir eigentlich sein, etc. Also komplexes Gesamtbild. Wie steuerst du das? Also das stelle ich mir gar nicht leicht vor, diesen Weg nach vorne zu gehen und gleichzeitig all die Bälle in der Luft zu halten, die ich gerade nur kurz angeschnitten habe.
Also alleine schon mal gar nicht. Das funktioniert natürlich nicht. Wir sind gerade in einem Personalstrategieprozess, den haben wir weitestgehend abgeschlossen und hier haben wir sogenannte Handlungsfelder dahinter, wo wir eben zum Beispiel das Thema Personalgewinnung und Einstellung verortet haben und dann haben wir Querschnittshandlungsfelder darüber gelegt. Diversity zum Beispiel, aber auch eben AI, weil AI natürlich in jedem Handlungsfeld HR eine Rolle spielt oder spielen wird. Und hier versuchen wir uns eben gemeinsam auf Management-Ebene Gedanken zu machen, wie wir hier vorankommen. Und da ist es tatsächlich mal so, also klar, du hast immer den Anspruch, du willst State of the Art sein, du willst vorne sein, als Forschungsgesellschaft, aber natürlich auch den eigenen Anspruch, den du hast. Aber auf der anderen Seite, Sicherheit spielt halt hier die ganz große Rolle. Und die müssen wir eben sicherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass all diese genannten Phänomene nicht auftreten bei uns. Und deswegen, ja, diese Waage zu halten, ist brutal schwer. Wir sind dran, wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema, haben jetzt aber auch noch nicht die allumfassende Lösung gefunden, sondern das wird halt fragmentierter sein. Ne? Und klar, die SAP bietet Lösungen an, mit Joule und Winston, dann über Smart Recruiters, das sind alles Dinge, die wir uns anschauen. Und dann haben wir natürlich Institute wie das FIT bei uns, das Fraunhofer FIT, die selber sehr viel in AI forschen, wo wir dann eben auch prüfen, make or buy. Also versuchen wir selber Dinge einzuführen oder kaufen wir Dinge vom Markt.
Ja, also ich glaube, dass man bei dem Thema eh nie ans Ende kommt, in Anführungsstrichen, ne? Weil die technologische Entwicklung geht ja kontinuierlich weiter,
ja, und zwar exponentiell. Sie überholt sich immer.
Ja. Ja, genau, da kannst du eigentlich nur hinterher rennen. Ja, wenn du so auf dieses Jahr schaust, halbes Jahr ist schon fast rum, was muss denn so passieren, damit du Ende des Jahres happy bist, dass wir haben echt geschafft, was wir uns vorgenommen haben?
Das ist eine super Frage. Also wenn unsere AI-Strategie bis Ende des Jahres steht, dann wäre ich sehr, sehr glücklich tatsächlich, wie du schon sagst, das ist nie abgeschlossen. Ja, aber zumindest mal den Fahrplan zu haben, was wir wann von wem einführen werden, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Allgemein das Community Management weiter voranzutreiben, das haben wir gemerkt, das ist unser wichtigster Treiber, dass wir die Community untereinander vernetzen, dass die Institute sich untereinander kennen, dass die sich untereinander helfen. Weil es kommen so viele Fragen auch bei uns an, die können wir teilweise gar nicht beantworten in der Geschwindigkeit, wie es notwendig wäre. Und dann ist es natürlich toll, wenn eine Community sich selber hilft. Und prinzipiell glauben Institute auch eher Instituten als der Zentrale. Das ist wahrscheinlich in jedem Unternehmen so, habe ich bis jetzt überall so kennengelernt zumindest. Und deswegen ist das ein großes Ziel, was wir weiter verfolgen. Ja, und ansonsten ist es so, wir warten derzeit noch auf die Hightech-Agenda, also die Hightech-Agenda des Bundes. Da sind jetzt die ersten Roadmaps rausgegeben. Und daraus resultierend werden dann auch für uns weitere Aufträge erfolgen, die wir natürlich dann im Wettbewerb einwerben wollen. Und daraus wird dann wieder Personalbedarf generiert werden. Und da sind wir gerade dabei, unsere komplette Strategie darauf abzustellen, dass wir dann im richtigen Moment auf den Startknopf drücken können, um diese Personen dann auch für uns zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt einen Imagefilm komplett abgedreht erstmals für die Fraunhofer Gesellschaft, wo wir jetzt darauf warten, wann geht's los. Wir sind gerade dabei, ein Corporate Influencer Programm aufzusetzen, wo wir auch sagen, dann drücken wir auf den Knopf in dem Moment, wo es wieder losgeht. Und wir haben auch eine IT-Kampagne derzeit in der Vorbereitung, wie gesagt, wirklich in Anlehnung an die Hightech-Strategie, an die Personen, die wir dann benötigen werden. Ja, wenn das alles gegeben wäre, dann wäre ich am Ende des Jahres ein sehr, sehr glücklicher Mensch und 70% wären sicherlich auch schon erstrebenswert.
Ja, super, ich drücke dir die Daumen. Also ein mega spannender Job in einem mega spannenden Konstrukt. Danke, lieber Sven, dass du uns so ein bisschen Einblick gewährt hast. Vielleicht machen wir irgendwann mal Folge 2. Ich glaube,
sehr gerne.
Themen mangelt es jedenfalls nicht.
Das glaube ich auch.